Nachdem wir zu dem angenehmen Teil gekommen sind am Anfang dieses ersten Korintherbriefes, was Gott alles den Seinen geschenkt hat und dass sie komplett und fertig sind und nur noch warten auf die Offenbarung des Herrn vom Himmel her, kommen wir auch zu einem Abschnitt, der deutlich macht, was wir Menschen als Christen noch mit uns herumtragen und uns eine große Last bedeuten kann, nämlich der Menschengeist. Menschengeist macht immer Trennung. Gottes Geist verbindet. Ab Vers 10 heißt es, musste der Apostel Paulus nun plötzlich etwas Mahnendes sagen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr allzumal einerlei Rede führt und lasst nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinne und in einerlei Meinung. Denn es ist vor mich gekommen, liebe Brüder, durch die aus Chloes Gesinde, diese Mitarbeiter von euch, dass Zank unter euch sei. Ich sage aber davon, dass unter euch einer spricht, ich bin paulisch, der andere, ich bin apollisch, der dritte, ich bin kefisch, der vierte, ich bin christisch. Wie? Ist Christus nun zertrennt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, dass nicht jemand sagen möge, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch getauft des Stephanas Hausgesinde. Weiter weiß ich nicht, ob ich etliche andere getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Der Apostel Paulus weilte ja in Korinth 1,5 Jahre, wiewohl er ja bereits schon nach kurzem wieder abreisen wollte, aber er ließ sich von Gott sagen, dass Gott alles besser weiß als er. Denn der Herr hat gesagt, ich habe ein großes Volk in der Stadt. Du siehst es nicht, aber ich sehe es und deswegen bleibst du hier. Und nachdem er nach Ephesus ging, da hielt er sich ja schlussendlich 3 Jahre auf. Er war nicht mehr so eilig unterwegs abzuhauen und woanders hinzugehen. Bloß weil er nicht vor den Augen die gewünschte Frucht sah. Gott sieht ja immer weiter. Menschengeist blockiert. Gottes Geist öffnet die Schau für das eigentliche Werk. Und wenn wir davon gelesen haben, in den Versen zuvor, wie stark gesegnet die Christen in Korinth waren, so dass der Apostel Paulus lobend ausrufen musste, dass er sich freut mit ihnen und für sie betet, dass das so bleibt. Und er staunt darüber, ich will mal so sagen, wie diese Gläubigen aus dem Stand heraus Beschenkte waren über alle Maßen. Es dauerte gar nicht so lange, dass so ein Zeugnis über sie ausgerufen werden konnte. Die brauchten nicht 40 Jahre. Nur kurze Zeit, weil sie sich gleich hingegeben haben. Wenn sie etwas verstanden haben, dann war es für sie wichtig, das auch total wirksam werden zu lassen. Allerdings von Ephesus aus und schon im Ansatz zuvor in Korinth merkte ja der Apostel, dass immer noch das Fleisch da ist, was ja große Schwierigkeiten bedeuten kann. Denn der Satan benutzt es, um gegen den Geist Gottes zu wirken. Und so geschah es auch in Korinth. Innige Gemeinschaft in Gott ist ein Greuel für den Satan. Und er setzt alles dran, diese Gemeinschaft, die Gläubige durch den Heiligen Geist haben, zu stören, zu hindern und wenn es geht, ganz kaputt zu machen. Und das meint auch Petrus in 1. Petrus 5, wenn er sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Damit sind ja nicht die Ungläubigen gemeint, die hat er ja schon, sondern die Gläubigen. Er geht umher, um mich, um dich zu verschlingen. Und das versucht er, indem er den Leib und unseren Verstand einsetzen möchte. Gegen Gott, gegen Gottes Wort, gegen die Gemeinschaft der Heiligen, gegen das Werk von Golgatha. Das versucht der Satan. Und wir sehen es ja auch leider in unserer Zeit, dass er es vielfältig geschafft hat, Gläubige so zu zersplitten, dass sie keine gemeinsame Vollmacht mehr haben, das Gute zu erwählen. Sie müssen im Kompromiss leben. Gemeinschaft in Jesus Christus ist das Höchste, was Menschen hier auf Erden haben können. Und dieses hohe Gut will der Widersacher kaputt machen. Und es gelang ihm ein Stück weit auch in Korinth. Er versuchte, die Menschen an ihrer Erkenntnis und ihrer Ehre zu packen. Es ist ja auch heute so, ich habe gerade einen Satz im Ohr von Bruder Nötzold. Er sagte einmal, manche werden Opfer ihres letzten Buches. Ja, da haben sie da irgendwas gesehen, war ja schön. Und dann schließen sich nur dem an und gehen damit hausieren, was dieser und jener und so gesagt hat. Sie reden gar nicht mehr von Christus. Sind Opfer ihres letzten Buches geworden. Ja, und so kann es auch manchen gehen, auch in unserer Zeit, dass man ja von jemand gesegnet worden ist. Aber er ist doch nicht Christus. Christus ist die einzige Garantie der Gemeinschaft der Gläubigen. Und so wurde auch in Korinth die Spaltung untereinander hervorgerufen. Einer war paulisch, der andere apollisch, der dritte käfisch oder christisch. Nur dadurch, dass sie wohl bei dem einen die Botschaft des Evangeliums hörten, was sie verstanden und sich dadurch bekehrten und tiefer geführt worden sind. So, jetzt waren die einen ganz nur für Apollos, die anderen nur ganz für Paulus. Hör auf, rede nicht von Apollos, ich bin für Paulus. Und schon waren die nicht mehr beieinander, weil sie von Menschen redeten und nicht mehr von Christus in der Mitte. Es waren ja alles nur Werkzeuge. Und sie konnten nicht mehr aus der Einheit im Heiligen Geist vollmächtig wirken. So geht es ja auch manchmal heute, dass sich Gläubige eben nur noch an dem Seelsorger, der ihnen vielleicht geholfen hat, orientieren. Jetzt sind sie für diesen Menschen. Manche reisen sogar weit durch Deutschland, um einen Menschen zu treffen, der was Gutes sagt. Aber sie suchen nicht Christus, sondern den Menschen, der was Gutes sagt. Merken wir? Und das sind auch Spaltungen. Christen suchen immer Christus, durch den sie geheiligt worden sind. Und das hält sie auch zusammen. So wies ja Paulus im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes darauf hin, dass alle Reichsgottesarbeiter nur Diener des Herrn sind. Nur Diener, nichts anderes. Denn alle Gaben auch dazu schenkt nur der Herr. Er ist das Zentrum. Und darum muss man sehr aufpassen, dass der Widersacher nicht hier Ansatzpunkte findet im Leben der Gläubigen, auch bei uns, dass wir uns auf die Schiene der Menschenbeachtung bringen lassen, sondern dass wir immer dankbar sind für alles Gute, was wir hören, aber Christus allein sehen, ihm verpflichtet sind. Allerdings ist das für das Fleisch unangenehm. Denn wo wir Christus verpflichtet sind, haben wir kein Mitspracherecht mehr. Wo wir Menschen verpflichtet sind, können wir sie kritisieren. Ja, da können wir auch Beifall klatschen. Das geht bei Menschen schon, aber bei Gott in Christus nicht mehr. Da dürfen wir nur sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denn vor Gott gibt es ja kein Ansehen der Person, egal wer was ist. Sind alle gleich? Denn alle sind Sünder. Alle sind begnadigte Sünder. Jesus Christus sagte ja auch, ihr seid alle Brüder, nur ich bin euer Meister. Ich bin der Meister. Und das ist so wichtig. Und die Korinther in ihren Diskussionen, und das gibt es ja auch heute an verschiedenen Orten, verfielen wieder ihrem Menschengeist. Und während sie stritten in ihrem Menschengeist, wer nun Recht hat, verließen sie das Zentrum, nämlich Jesus Christus. Das Evangelium, so will auch der Apostel Paulus sagen, ist ja nicht menschlich. Das müssen wir auch immer wieder neu betonen, obwohl das ja in Großkirchen oftmals anders gesagt wird. Es ist nicht menschlich, sondern es ist göttlich. Lesen wir dazu im Galaterbrief, auch ein Brief des Apostel Paulus, wo er deutlich sagt, in Kapitel 1, Vers 11, ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wird, nicht menschlich ist, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Das ist das Evangelium. Nicht, was Menschen sagen, ist wichtig, sondern was Gott sagt. Und Petrus hatte das ja dann auch verstanden durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und als er seine Briefe schrieb, hat er das da drin mit verankern dürfen durch den Heiligen Geist. In 2. Petrus 1 zum Beispiel, wo er deutlich macht, dass keine Weissagung in der Schrift von Menschen hervorgebracht worden ist, in Vers 21, ich lese mal Vers 20 dazu, das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Getrieben vom Heiligen Geist. Wir merken also, wenn wir dem Evangelium nachfolgen, was der Herr uns gesagt hat, dann ist das nicht eine Frage der menschlichen Auslegung, sondern dann ist das Gottes Wort, das Heil für unsere Seele. Und weil es kein menschliches Wort ist, hat es auch keine menschliche Zielsetzung. Das Evangelium hat keine menschliche Zielsetzung, sondern eine göttliche Zielsetzung. Das Ziel ist das Leben im himmlischen Reich. Betrachten wir Jesus Christus nur als eine zeitliche Hilfe, wie es ja viele auch tun und wie es auch im Judentum in einer Gruppe bei den Sadduzäern getan wurde. Sie betrachteten Gott nur als eine zeitliche Hilfe. Heute sind es die modernen Freimaurer, die das genauso sagen. Sie haben einen göttlichen Funken in sich und haben aber kein persönliches Leben. Nach dem Tode ist alles aus, dieser Gottesfunke geht wieder in den großen Gott hinein und dann ist alles fertig. Nur für diese Zeit haben sie so einen Funken Gottes, der sie durch die Erdenzeit führt. Wenn das nur so wäre in dem Evangelium, dann sagt der Apostel Paulus in demselben Brief, wenn er von der Auferstehung spricht, dann wären wir die Elendesten unter den Menschen. Hoffen wir, 1. Korinther 15, Vers 19, allein in diesem Leben auf Christum sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Dann wäre es nämlich auch nur ein Menschenwort. Aber Christus ist Gottes Sohn, Gott, es ist Gottes Wort. Und das sollten die Korinther hier auch merken. Dann gibt es nicht paulisch, dann gibt es nicht käfisch, apollisch, Dann gibt es nur Jesus Christus. Im Reiche Gottes regiert er, und das können wir verstehen, der Geist des lebendigen Gottes. Aber in dem Reich der Welt regiert der Weltgeist und somit der Menschengeist. Beide Reiche gehören nicht zusammen und passen nicht zusammen. Nur in einem Reich kann man in Wahrheit leben. Wer nicht im Reiche Gottes lebt durch den Heiligen Geist, der lebt im Reich dieser Welt, in dem Weltgeist und Menschengeist. Geist Gottes und Geist der Menschen schließen sich gegenseitig aus. Schon durch den Propheten Jesaja kündigte Gott Folgendes an. Jesaja 55, Vers 7 und 8, da steht Folgendes. Einmal der Gottlose lasse von seinen Wegen und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zu dem Herrn, so wird er sich sein erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken. Also hier wird gesagt, ihr, die ihr gottlos seid, euch noch nicht unterstellt habt dem Willen Gottes, ihr habt andere Gedanken. Lasst ab von euren Gedanken, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So auch im Gebet kann nur tauglich sein, was aus dem Reiche Gottes durch den Heiligen Geist kommt. Auch hier hat der Apostel Paulus, und er sprach ja an alle Gläubigen, nicht nur an die Korinther, sondern das betrifft ja alle. In Römer 8, Vers 26 sagt er, der Geist, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie sich's gebührt. Sondern der Geist, der Heilige Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei. Denn er vertritt die Heiligen, nachdem das Gott gefällt. Merken wir diesen Unterschied, und das sollten ja auch hier die Korinther neu gelernt haben. Oder auch in 1. Johannes 5, Vers 14, wo auch das nochmal in der Parallele deutlich gemacht wird. Johannes schrieb dort und sagt, das ist doch die Freudigkeit, die wir zu ihm haben. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, aber was ist denn sein Wille? Ja? Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben, die wir bekommen haben. Seine Wege sind andere Wege. Seine Gedanken sind andere. Und die sollen uns zugebracht werden. Und die einen die Gemeinde Jesu. Der Apostel Paulus sagt, ich muss euch ermahnen. Er stellte sich selbst unter das geistliche Haupt Jesus Christus. Und er sagte gleich zweimal, und das hat er betont in Vers 10 und 11, liebe Brüder. Er bezeichnet sich als Bruder unter Brüdern. Er sagt nicht, ich bin das Haupt, sondern ich bin auch nur ein Bruder. Ihr müsst auf das Haupt hören, euren Herrn. Und ermahnen. Und Ermahnungen sind ja keine, auch im biblischen Sinne, keine Befehle. Obwohl an Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 2 Paulus geschrieben hat, strafe, drohe, ermahne mit ganzem Ernst. Aber so handelt es sich doch immer um vorbeugende Anweisungen, dass man nicht vom Zentrum abweicht, dass man nicht paulisch wird, nicht käfisch wird, sondern bei Christus bleibt, oder wo man abgewichen ist, Ermahnungen, dass man wieder zu Christus zurückkommt, wie es Galater 6, Vers 1 steht, wenn jemand abweicht, dann bringt ihn zurecht, mit sanftmütigem Geist. Nicht mit Gepolter, dazu hat ja keiner recht, sondern mit sanftmütigem Geist, weil wir ja selbst alle darauf angewiesen sind, zurechtgerückt zu werden. Wir kommen ja alle aus der Niederung der Sünde. Und wir wissen alle nicht den richtigen Weg, wenn Gott uns den nicht zeigt. Wie können wir dann rechthaberisch andere zurechtweisen? Mit sanftmütigem Geist. Wir sollen aufzeigen, und das ist ermahnen, bei denen, die Schaden erlitten haben, weil sie wieder der menschlichen Weisheit Raum gegeben haben, wachsam zu sein und zurückkehren zu können. In 2. Korinther 1, Vers 24 lesen wir mal dazu. Beide Briefe sind im Übrigen von Ephesus aus geschrieben worden. Da sagt der Apostel Paulus deutlich von seiner Stellung und im Blick auf das Ermahnen, nicht, dass wir Herren seien über euren Glauben, das sind wir nicht, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Gehilfe eurer Freude, denn ihr steht ja im Glauben. Das ist der Umgang, den er den Korinthern ganz neu deutlich machte. Dann bleibt Christus im Zentrum. Und eins sollten die Korinther auch lernen und auch die Gläubigen der heutigen Zeit, dass alle Erkenntnis nur Stückwerk ist. Und mit dem Stückwerk dürfen wir nicht so umgehen, als ob es die letzte Wahrheit ist. Und sie versuchen, dem Nächsten so darzustellen, dass man ihm glauben muss. Deswegen sagten die einen, ich bin paulisch, ich habe die beste Wahrheit. Der andere sagte, ich bin apollisch, ja, ich habe die letzte Weisheit oder Kephisch. Erkenntnis bleibt immer bis zur Erscheinung Jesu für seine Gemeinde Stückwerk. Das lesen wir auch im 13. Kapitel des ersten Briefes. In Vers 8b bis 10. Es werden die Sprachen aufhören und die Erkenntnis auch aufhören, denn unser Wissen ist ja nur Stückwerk und unser Weissagen ist auch nur Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und dann dieses Beispiel, als ich ein Kind war, ja, da redete ich wie ein Kind, war klug wie ein Kind, um einfach deutlich zu zeigen, das Wachstum. Und hatte kindische Anschläge, als ich aber ein Mann war, tat ich ab, was kindisch war. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich es nur stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und dass das stückweise bei den einzelnen Gläubigen, auch gesandten Gläubigen war, steht ja auch im Petrusbrief, wo es heißt, dass selbst die Propheten Dinge gesagt haben, die sie selber gar nicht verstanden haben. Sie haben etwas gesagt auf die Zeit der Gemeinde hin. Und die sollten etwas verstehen. Aber sie konnten von Dingen reden. Und deswegen konnte auch der Apostel Paulus und die anderen Aposteln von Dingen reden, die sie selber noch nicht vollkommen ergriffen haben, sondern auch im Stückwerk selber lebten. Diesen Unterschied muss man machen. Deswegen kann man nicht dem Paulus nachfolgen, als ob der nicht mehr im Stückwerk lebte. Sondern das, was Gottes Geist durch ihn sagte, das ist kein Stückwerk. Das ist bindend. Diese Erkenntnis kann nur die jeweilige Erkenntnisstufe in der Liebe weitergegeben werden, aber nicht als absoluter Wert. Es heißt ja in 1. Korinther 8, Vers 1, da ging es ja dann auch um die Fragen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen und wie ist es mit dem Götzenopfer? Ja, sagt der Apostel Paulus, von dem Götzenopfer wissen wir. Wir haben ja das Wissen, denn wir haben alle das Wissen, Aber was ist damit los? Das Wissen bläht doch nur auf. Die Liebe besser. Wir haben das Wissen. Wenn jemand denkt, er weiß etwas, der weiß noch nicht, wie er wissen sollte. Stückwerk, merken wir. Deswegen, manche gehen ja mit solchen Problemen um und grenzen sich gegenseitig aus, so wie es die Korinther da auch gemacht haben. Ich bin Apollos, Kephas, ja. Sie grenzen sich gegenseitig aus. Ach, du isst das? Ich esse das nicht. Na, da bist du aber verkehrt. Und schon ist man nicht mehr eins. Nicht mehr eins in Christus. Merken wir, wie leicht die Verführung dahin gehen kann. Der Apostel mahnt zu einerlei Rede, dass wir in einerlei Rede kommen sollen. Haltet fest aneinander in einem Sinn und in einerlei Meinung. Das bedeutet ja nicht, dass ich mich der Meinung des anderen anpassen muss, damit ich mit ihm eins werde. Oder der andere meiner Meinung. Sondern hier ist gemeint, dass wir gemeinsam der Rede Jesu uns unterstellen. Wir wissen nichts, er weiß alles. Gottes Wort ist allein bindend. Wir denken ja gerade, morgen ist der Reformationstag und es gibt ja noch Bundesländer, die das zum Feiertag erhoben haben. Ja, in Brandenburg ist es ja, es ist aber auch in Niedersachsen so. Es ist in Hamburg, in Bremen so, in Schleswig-Holstein ist ja auch Feiertag. Und da denkt man auch an diese Worte, die Luther im Blick auf seine Rechtfertigung sagte. Er sagt, ich kann nicht widerrufen diese Aussagen, die ich machen musste, es sei denn, dass die Schrift, ihr mir sagt, in der Schrift steht's anders, die Schrift ist für mich bindend. Und er sagte dann ja auch, im Gespräch zu jemandem, die Schrift steht über allen, egal wer es ist. Die Schrift steht auch über der Kirche. Sie steht über den Päpsten. Sie steht über den einzelnen Gläubigen. Die Schrift ist das Bindende. So denken wir an diese Aussagen auch und sind ja doch froh, dass es diese Reformation gegeben hat, auch wenn an manchen Orten von den Auswirkungen kaum noch etwas zu sehen ist. Es geht also nicht um die einerlei Meinung, indem man sich die Meinung des anderen anpasst, sondern alle sich unter das eine Wort Jesu beugen. Reden, was Jesus redet, ja, seine Autorität anzunehmen. Ich freue mich auch darüber, wenn ich lese in Johannes 4, ihr kennt ja diese Begebenheit, das Gespräch Jesu am Jakobsbrunnen mit der Samariterin. Und die Samariterin ging ja dann nach diesem Gespräch ins Dorf zurück und erzählte, wer er sein könnte, der mit ihr geredet hat. Und dann kamen die Leute aus dem Ort heraus und schauten und hörten, was Jesus sagte. Und dann haben sie ein Wort gesagt zu dieser Samariterin, in Johannes 4, Vers 42, wir glauben nicht mehr um deiner Rede willen. Wir sind also nicht samaritische Frau. Glauben wir nicht, denn wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus, der Weltheiland. Ja, wir glauben nicht, weil du was gesagt hast, und das ist so wichtig, liebe Geschwister, das müssen auch wir tun. Wir glauben nicht, weil einer vielleicht hier vorne was sagt oder untereinander gesagt wird, sondern wir glauben nur, weil wir Jesus erkannt haben, was er sagt. Allerdings, wenn man diese Rede Jesu noch gar nicht gehört hat, weil man den Heiligen Geist nicht bekommen hat, dann weiß man nicht, welcher Meinung man sich ja anpassen soll, nicht? Dann fragt man hier und dann fragt man dort und dann vielleicht hat der vielleicht recht oder jener recht, weil man hat keine Gewissheit im Herzen. Man kennt die Rede Jesu nicht. Aber das ist wunderbar. Sie sagten, nein, wir hören nicht mehr auf das, was du gesagt hast. Wir haben jetzt ihn selber erlebt. Und Jesus sagt ja auch im Gleichnis da vom Hausbau in Lukas 6, 47, Wer meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich als klugen Mann. Der sie meine Rede hört und tut. Also es geht darum, Ermahnung, einerlei Meinung zu haben, betrifft also das eine Wort. Was sagt der Herr? Unter dem beugen wir uns alle und damit sind wir dann eins. Und in Johannes 8,31 sagt ja der Herr auch zu seinen Jüngern, wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr meine rechten Jünger. An meiner Rede. Das musste der Apostel Paulus den Korinthern auch wieder auch neu verklären. Was sind denn hier? Wir sind doch bloß Diener. Ihr müsst an der Rede eures Erlösers bleiben. Noch ein Punkt, und dass ihr einerlei Sinn habt, nämlich den Sinn Christi und das Sehnen Christi und das Wollen Christi. Das ist die Gerechtigkeit Gottes des Vaters, die offenbar werden soll durch die Aufrichtung seines Reiches im Heiligen Geist in uns und dann auch äußerlich. In wunderbarer Weise am Ende des 11. Kapitels im Römerbrief, auch von Paulus, schreibt er Folgendes in Vers 34, und das sind so auch mahnende Worte. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Das sind ja auch Worte aus Jesaja 40, Vers 13 und so weiter. Wer kann da mitreden? Wer konnte Gott etwas sagen, was er tun soll? Niemand. Er muss uns etwas sagen. Nur seine Rede ist wichtig. Wir können uns mit Gott nicht unterhalten. Ich sage das mal so salopp. Es geht gar nicht. Sondern er muss reden und wir müssen tun. Und das verbindet Gemeinde Jesu. Einerlei Sinn im Wünschen und Wollen ist nur da möglich, wo der Heilige Geist Gottes ein und dasselbe Wollen Jesu in der Gemeinde offenbart und in dem Einzelnen offenbart. Ich will Jesus folgen. Ansonsten klafft das Wollen auseinander in der Gemeinde Jesu und dann gibt es keine Einheit mehr. Jesus Christus will auch die einerlei Meinung in uns bewirken. Einerlei Meinung heißt einerlei Werk. Einerlei Werk. Es gibt nur ganz bestimmtes Werk, was Gott in Jesus Christus hier auf Erden vollführt. Das ist das einerlei Werk, das Evangelium auszubreiten, Licht der Welt, Salz der Erde zu sein, um Menschen einzuladen zum Leben mit Gott. Das ist das einzige Werk. Dass sich das vielleicht schwerpunktmäßig nach außen unterschiedlich äußern kann. Die einen verteilen Kalender oder ein Traktat oder wir haben Plakate oder wir können mit Leuten sprechen. Aber es muss immer dasselbe Werk sein. Immer dasselbe Ziel sein. Wir haben kein eigenes Ziel mehr. Sondern wir sind bewegt von dem Ziel Gottes in Jesus Christus. Und dieses Werk, das einerlei Werk, wird am Ende der Zeit geprüft, ob es wirklich stattgefunden hat. In 1. Korinther 3 steht ja dann auch, dass ja eben geprüft wird, warst du mit an diesem Werk oder hast du nur Holz, Heustoppeln gesammelt? Oder Gold, Silber, edle Steine, das war das gute Werk, was Gott wollte. Das wird geprüft. Und in dieser Gesinnung, das Letzte, unter der Führung des Heiligen Geistes, sollen wir festbleiben. Festbleiben bis ans Ende, so wie es auch in Offenbarung 3, Vers 11 steht. Haltet, was ihr habt, dass ihr festbleibet, bis der Herr kommt, dass euch niemand die Krone rauben kann. In diesem Zusammenhang lese ich nochmal, was Paulus jetzt hier monierte bei den Korinthern und wozu er sie doch einlud. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch den Namen des Herrn Jesu Christi, dass ihr allzumal eine Rede führt und lasst nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinn, nämlich in Christi Sinn, in einer Meinung, in dem einen Werk, denn es ist ja vor mich gekommen, dass es bei euch nicht so ist. Die Chloris, die hatte ja dann auch so Hausangestellte, nicht? Und ist ja so, natürlich, wenn man jetzt was gehört und gesehen hat, dann wird gleich gesagt, hast du das gehört, wie die das sind? Der hat das gesagt und jenes gesagt. Und schlussendlich hat es dann Paulus auch gehört, nicht? Ja, von dem Gesinde, was sagen die, der eine ist da lang, der andere da? Ja, das geht ja überhaupt nicht, ja? Von denen habe ich es gehört und das hat ihn auch sehr enttäuscht. Denn ihr seid doch nicht von mir abhängig, sagt er hier. Ich habe niemand auf meinen Namen getauft. Ich habe sowieso kaum jemand getauft. Ich bin nicht gesandt zu taufen. Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen. Und das ganz zum Schluss an diesem nicht mit klugen Worten, nicht nach dem Verstand, damit das Kreuz Christi nicht zunichte wird. Das heißt also, das Evangelium vom Kreuz kann auch nur durch den Heiligen Geist weitergegeben werden, nicht durch Menschenverstand, weil wir selber durch unseren Verstand nicht verstehen, was für uns dort geschehen ist. Der Herr möge uns auch dieses Wort in unserer Zeit verklären.